Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Den Predigttext haben wir bereits gehört. Ich werde ihn auch zusammengefasst noch nacherzählen und etwas kommentieren. Deshalb möchte ich jetzt gleich beten. Allmächtiger Gott, wir brauchen immer wieder deinen Geist, um zu reden von dir und um dein Wort zu verstehen. So bitte ich dich, schenke uns deinen Geist und segne du nun unser Wort. Mach unsere Herzen weit und gib, dass wir, wenn wir diesen Gottesdienst verlassen, Impulse bekommen haben, was du möchtest, dass wir es tun sollen. In Jesu Namen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, Stephanus, einer der 7 Diakone der ersten Gemeinde in Jerusalem, vollbrachte, wie wir gerade gehört haben, öffentlich durch Gottes Gnade und Kraft große Zeichen und Wunder. Eines Tages aber verwickelten ihn Anhänger einer jüdischen Gemeinde, sie nannten sich die Freigelassenen und waren ehemalige Sklaven, in ein Streitgespräch. Auch Juden aus Kyrene, Alexandria, Zilizien und der Provinz Asia griffen Stephanus an. Aber keiner hatte seiner Weisheit und seinem Geist etwas entgegenzusetzen. Deshalb hetzten die Gegner Leute auf, zu behaupten, Stephanus habe Gott und Mose beleidigt. Dadurch gelang es ihnen, das Volk, die führenden Männer und die Schriftgelehrten so aufzuwiegeln, dass sie Stephanus vor den Hohen Rat brachten. Da wiederum traten falsche Zeugen gegen ihn auf, die man bestochen hatte. Sie warfen ihm vor, abfällig über den Tempel und das Gesetz Gottes zu reden, dass er behauptet hätte, Jesus von Nazareth wird den Tempel zerstören und die Ordnungen, die Mose uns gegeben hat, ändern. Obwohl die Anwesenden merkten, dass das Gesicht des Angeklagten aussah wie das Gesicht eines Engels, änderten sie ihre Einstellung nicht. Als Stephanus später dann auch noch erfüllt vom Heiligen Geist Gott in seiner himmlischen Herrlichkeit sehen darf und Jesus an seiner Seite, und als er das dann auch noch mitteilt, sind die Mitglieder des Hohen Rates außer sich. Sie schreien vor Wut, um die Worte des Stephanus nicht länger hören zu müssen. Und dann stürzen sie sich auf ihn, zerren ihn aus der Stadt und steinigen ihn zu Tode. Und was tut der unschuldig Verurteilte und Misshandelte in seiner schrecklichen Lage? Er betet: Herr, nimm meinen Geist zu dir und Herr, vergib ihnen ihre Schuld. Das hinterhältige und brutale Vorgehen der Gegner sowie die beeindruckende Reaktion des Misshandelten erinnern an die Verurteilung und die Hinrichtung Jesu. Und auch um Stephanus zum Schweigen zu bringen, ist den religiösen und politischen Führern jedes Mittel recht. Mit hinterhältigen Machenschaften, bei denen gelogen wird, dass sich die Balken biegen, setzen sie den Diakon in ein falsches Licht. Und auch die Mörder des Stephanus glauben anscheinend, dass sie mit alledem auch noch im Sinne Gottes handeln. Stephanus wurde getötet, weil er ein anderes religiöses Bekenntnis hatte als die offiziellen Vertreter des jüdischen Volkes. Sie alle waren nicht bereit, seinen Glauben an Jesus Christus zu respektieren. Und so wird Stephanus der erste christliche Märtyrer. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass es viel zu oft im Namen Gottes großes Unrecht gegeben hat. Im Namen Gottes wurde gemordet und gebrannt, geraubt und geplündert, vergewaltigt und zerstört. Im Namen Gottes wurden ganze Völker vernichtet. Heilige Kriege sind in etlichen Religionen bekannt. Im Grunde eine vernichtende Bilanz und immer noch ein großer Kritikpunkt von Menschen, die nicht glauben wollen oder angesichts solcher Erfahrungen in der Geschichte der Religion nicht glauben können. Christen und Leitungen christlicher Kirche haben sich oft genug dazu verführen lassen, den Namen Gottes zu missbrauchen. Oft ging es um die eigene Macht oder um Rechthaberei. Manchmal waren auch wirtschaftliche und politische Interessen im Spiel, denen dann ein religiöses Mäntelchen umgehängt wurde. Die wahren Interessen wurden kaschiert und man gab vor, im Namen Gottes zu handeln. Was ist dazu zu sagen von der Bibel her, vom Wort Gottes? Das biblische Gebot, den Namen Gottes zu ehren und diesen nicht zu missbrauchen, bedeutet ganz sicher auch, maßt euch nicht an, im Namen Gottes Gewalt auszuüben. Und das biblische Gebot, du sollst nicht töten, kennt keine Ausnahme. Und wenn es um ein Urteil, zum Beispiel vor einem menschlichen Gericht geht, dann gilt, wenn jemand verurteilt wird, so kann er höchstens im Namen des Volkes verurteilt werden. Gott allein aber kennt die Herzen der Menschen. Und deshalb hat auch er allein das letzte Wort über einen Menschen und nicht wir. Im Grunde werden dadurch alle menschlichen Urteile ein Stück relativiert. Niemals dürfen wir ein endgültiges Urteil über einen anderen sprechen. Wer also im Namen Gottes andere Menschen verurteilt oder ihnen Gewalt antut, ihnen vielleicht sogar das Leben raubt, der vergeht sich damit am Namen Gottes, der eins ist mit seinem Gebot. Er vergeht sich an der Heiligkeit Gottes und an dessen Souveränität. Das ist kein Kavaliersdelikt. Und ich denke, es ist kein Zufall, dass es da, wo in der Geschichte die Achtung vor dem Namen Gottes nicht gewahrt wurde, es auch oft zu menschlicher Gewalt gekommen ist. Wo der Name Gottes nicht geachtet wurde und geachtet wird, da wurde und wird auch oft der Mensch nicht geachtet, seine Würde. Ohne Respekt vor dem Heiligen gibt es offenbar auch keinen Respekt vor der Würde des Menschen. Jede Form von Gewalt widerspricht dem Willen Gottes. Und jede Gewalttat an einem Menschen ist im Grunde ein Sakrileg, ein Vergehen gegen Heiliges. Deshalb gibt es keinen heiligen Krieg. Nur der Friede ist heilig. Leider wurden und werden auch heute noch Menschen um ihres Glaubens willen verfolgt, misshandelt oder sogar getötet. Viele werden darüber hinaus benachteiligt. Märtyrer werden aber nur die genannt werden dürfen, die um ihres Glaubens willen eben misshandelt, verfolgt, getötet werden. Märtyrer bedeutet wörtlich Zeuge. Gemeint sind aber auch Menschen, die ihren Glauben bezeugen und infolgedessen leiden müssen. Ja, dafür nicht selten sogar mit ihrem Leben bezahlen müssen. Aber der Begriff Märtyrer wird heute allerdings missbraucht. So werden zum Beispiel auch islamistische Selbstmordattentäter, die mit einem Sprengstoffgürtel sich und andere in die Luft jagen, von Gleichgesinnten Märtyrer genannt. Dem ist eindeutig zu widersprechen. Von unserem Glauben her, von der Bibel her, ist der Märtyrer etwas ganz anderes. Ein Märtyrer ist jemals, der selbst völlig auf Gewalt verzichtet, der aber ein Opfer von Gewalt wird, um seines Glaubens willen. So wie Stephanus, der Jesus treu blieb bis in den Tod und auf jede Gewalt verzichtete. In der Bergpredigt sagt Jesus ausdrücklich, selig sind die Friedfertigen, beziehungsweise die Friedensstifter. Er geht damit noch einen wichtigen Schritt über einen bloßen Gewaltverzicht hinaus. Wir sollen Frieden halten und aktiv Frieden stiften. Das heißt, nur wer aussteigt aus der Spirale von Hass und Gegenhass, von Angriff und Vergeltung im Zusammenleben der Völker ebenso wie unter den Menschen überhaupt, nur der handelt im Namen Jesu, im Sinne Jesu. Liebe Schwestern und Brüder, es ist sicher nicht leicht, so eine Haltung einzuüben, auch in dem Umfeld, in dem wir persönlich leben, nicht nur in der großen Politik. Es ist nicht leicht, diese Haltung, die das Wort Gottes uns mehr als ans Herz legt, die Jesus von uns erwartet, einzuüben und durchzuhalten. Es ist nicht leicht, wirklich tolerant zu sein. Denn tolerieren heißt wörtlich aushalten. Es geht also darum, den anderen oder die anderen auszuhalten, in ihrem Anderssein. Mein Eindruck ist, dass heute Toleranz oft eine eher gleichgültige Handlung ist, eine gleichgültige Haltung, die bequem ist, die nichts kostet. Hauptsache, ich habe meine Ruhe und werde in Ruhe gelassen, was mit den anderen ist und die tun, geht mich nichts an. Das ist nicht Toleranz, das ist Gleichgültigkeit. Durch so eine Form von Toleranz kommen wir nicht weiter. Nur wenn wir den anderen, die anderen ernst nehmen, wenn wir uns auseinandersetzen, auch die Fremdheit aushalten, kann wirklich Frieden wachsen. Liebe Schwestern und Brüder, der Stephanustag lädt uns ein, die Friedensbotschaft von Weihnachten in unseren Alltag zu übersetzen. Wir sind aufgerufen zu bezeugen, was uns Jesus bedeutet. Und was es für uns bedeutet, ihm nachzufolgen. Das heißt zum einen im öffentlichen und politischen Bereich, wir tragen als Christen und Bürger unseres Landes eine Mitverantwortung für die Atmosphäre in unserem Land, für die Stimmung, für die Werte und Normen, die im öffentlichen Leben gelten. Unser Beitrag für den Frieden könnte darin bestehen, dass wir im Alltag als Einzelne und als Gemeinschaft die Mechanismen der Gewalt und der Gegengewalt aufspüren, dass wir offen sind in unserem Blick dafür und sensibel sind, auch wie wir selbst damit umgehen. Wie reden wir über Ausländer? Wie reden wir über Einwanderer? Wie reden wir über Angehörige anderer Religionen? Aber auch, wie gehen wir mit möglichen Konkurrenten um? Mit anderen uns nicht so angenehmen Menschen. Üben wir echte Toleranz, indem wir das Anderssein der anderen tatsächlich versuchen auszuhalten? Üben wir echte Toleranz, indem wir, auch wenn wir ganz anders denken und fühlen, den anderen mit Achtung und Wohlwollen begegnen? Wir sind aufgerufen zu bezeugen, was uns Jesus bedeutet und was es uns bedeutet, ihm nachzufolgen. Das heißt auch, Stephanus und viele andere Zeugen Jesu Christi erinnern uns, auch unser offenes und mutiges Bekenntnis zu Jesus Christus als unserem Heiland und Herrn und unser Bekenntnis zum Wort Gottes als Maßstab unseres Handelns ist gefragt. Das gilt für uns Holsterhauser und Eickeler ebenso wie für alle Christen, vielleicht für uns noch ein wenig mehr. Denn wir versammeln uns schließlich regelmäßig in der Stephanuskirche oder in der Johanneskirche. Dadurch haben wir zwei Menschen des Glaubens vor Augen, die uns Vorbilder im Bezug auf das Bekenntnis des Glaubens sein können. Nicht nur Stephanus starb als Märtyrer. Johannes der Täufer hatte ein ähnliches Schicksal. Auf Befehl von König Herodes wurde er im Gefängnis enthauptet. Sein einziges Verbrechen war, dass er dem König mehrfach ins Gewissen geredet hatte, weil dieser die Frau seines Bruders geheiratet hat und damit Ehebruch begangen hatte. Auch wenn uns, liebe Schwestern und Brüder, hier derzeit und hoffentlich auch in Zukunft wirkliche Verfolgung und Bedrohung unseres Lebens erspart bleibt, es gehört auch bei uns immer wieder auch eine gehörige Portion Mut dazu, vor Außenstehenden zuzugeben: Ja, ich glaube an Gott. Ich folge seinem Sohn Jesus Christus. Ja, Jesus ist mein Retter und Herr. Sein Wille, der uns in der Bibel überliefert ist, wird für mich in Verbindung mit dem Gebet zu einer ganz persönlichen Anrede Gottes. Ja, ich gehe zum Gottesdienst und ich treffe mich auch mit anderen Christen, um über das Wort Gottes zu reden. Ich arbeite mit und setze mich ein und ich bekomme dafür kein Geld. Ich möchte in meinem Glauben und Vertrauen Gott gegenüber wachsen. Mein Wunsch und Ziel ist es, meine Gaben, die Gott mir geschenkt hat, einzusetzen, nicht nur für mich und den engsten Kreis der Familie, sondern für alle Mitmenschen, die meine Hilfe brauchen. Das zu bekennen, kann auch heute belächelt werden oder uns so manch anderen Nachteil einbringen. Und trotzdem ist es das, was wir tun müssen und hoffentlich auch von Herzen wollen. Zum Schluss: Ein klares Bekenntnis zu unserem Glauben entspricht nicht nur dem Willen Gottes und macht Gott Ehre. Das allein wäre schon wichtig genug. Wenn Christen zu ihrem Glauben stehen, erhöht das auch den Respekt und die Achtung gegenüber Christen bei Menschen anderen Glaubens und vielleicht sogar bei denen, die gar nichts mehr glauben können. Mit Gleichgültigkeit und Lauheit gegenüber Unrecht und Gewalt oder dem sinkenden Interesse an Gott und Jesus Christus ist jedenfalls niemandem gedient. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.